Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ich habe es auf Facebook gelesen und ich habe gedacht, ich sitze im falschen Film. Die Muttermilch soll in Zukunft Menschenmilch genannt werden. Wir lachen darüber, aber diese Genderveränderung in unserer Kultur, die macht ja auch etwas mit uns. Wir gewöhnen uns daran. Irgendwann ist es völlig normal. Dann wird es akzeptiert. Aber ich glaube fest daran, dass tief in uns drin sich etwas nie daran gewöhnen wird, wenn es nicht so ist, wie es eigentlich sein soll, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat. Und ich glaube, dass wir Christen am meisten damit zu kämpfen haben, dass wir diesen kulturellen Stand, in dem wir alle stehen und aus dem wir uns auch nicht herausreden können, dass wir den versuchen abzugleichen mit dem, was Gottes Wort uns als sein Maßstab gibt. Und wenn diese Kluft immer weiter auseinandergeht, dann ist wirklich die Frage, ja, auf welchem Weg soll ich denn gehen? Wie soll ich denn denken? Wie soll ich mich denn entscheiden? Und dieser Weg Gottes abzugleichen mit dem Weg, den ich gehen soll, über den möchte ich heute Morgen ein wenig intensiver mit euch nachdenken. Gottes Weg und mein Weg. Der Allmächtige, lebendige Gott wandte sich an seinen vertrauten Erzengel Gabriel und sprach: Geh, nimm diese beiden Teile meines Wesens. Es gibt zwei Schicksale, die darauf warten. Gib jedem von ihnen einen Teil von mir. Zwei glühende, pulsierende Lebenslichter tragend, öffnete Gabriel die Tür in das Reich zwischen zwei Universen und betrat den Raum der ungeborenen Schicksale. Ich habe hier zwei Teile der Natur Gottes. Der erste ist der eigentliche Stoff seiner Natur. Wenn es um dich gewickelt wird, kleidet es dich mit dem Atem Gottes. Mit diesem wirst du seine Kraft haben. Kraft, Armeen zu unterwerfen, die Feinde Gottes zu beschämen und sein Werk auf der Erde zu vollbringen. Hier ist die Kraft Gottes als Geschenk. Ein Schicksal trat nach vorne und sagte: Dieser Teil Gottes ist für mich. Richtig, antwortete Gabriel. Und bedenke, wer so einen großen Teil der Kraft offenbart, wie es dieser ist, wirst du sicherlich von vielen gesehen werden. Bevor deine Lebensreise zu Ende ist, wird dein wahrer Charakter bekannt werden. Das ist das Schicksal aller, die den äußeren Menschen tragen und den inneren Menschen nicht im geringsten berühren. Äußere Kraft wird immer die inneren Ressourcen enthüllen oder ihr fehlen. Das Schicksal empfing schweigend und trat zurück. Gabriel sprach wieder. Ich habe hier das zweite Element des lebendigen Gottes. Dies ist kein Geschenk, sondern ein Erbe. Ein Geschenk wird am äußeren Menschen getragen. Ein Erbe wird tief ins Innere gepflanzt, wie ein Same. Und obwohl es ein so kleines Pflänzchen ist, wächst es und füllt mit der Zeit den ganzen inneren Menschen aus. Ein zweites Schicksal trat hervor. Ich glaube, dieses Element ist für mich bestimmt. Richtig, sagte Gabriel wieder. Ich muss dir sagen, dass das, was dir gegeben wurde, eine glorreiche Sache ist. Das einzige Element im Universum, welches das menschliche Herz verändern kann. Doch selbst dieses Element von Gott kann seine Aufgabe nicht erfüllen und dein ganzes inneres Wesen ausfüllen, wenn es nicht mit Schmerz, Trauer und Zermürbung gedüngt wird. Das zweite Schicksal empfing schweigend und trat zurück. Neben Gabriel saß ein Engel mit dem Namen Protokollant. Er trug die Aufzeichnung der beiden Schicksale in sein Buch ein. Und was werden diese Schicksale werden, nachdem sie durch die Tür in das sichtbare Universum gegangen sind? Fragte der Protokollant. Gabriel antwortete leise: Jeder wird zu seiner Zeit König sein. Euch geht es sicherlich auch, wie es mir so oft geht. Man beobachtet andere Menschen und sagt sich, so wäre ich auch gerne. So gut aussehend, so reich, so erfolgreich, so gebildet, so redegewandt, so glücklich, so behütet. Mir geht es zum Beispiel so, wenn ich andere Unternehmer sehe, die erfolgreich sind. Oder wenn ich Pastoren sehe, die langfristig große, wachsende Gemeinde leiten. Ich dagegen fühle mich so manches Mal am falschen Ort, mit zu viel Druck und Stress, unzufrieden mit dem, was ist, mit dem, wo ich bin und was ich tue, leide unter meiner eigenen Vergangenheit, unter den Konsequenzen meiner Entscheidungen, spüre eine Sehnsucht nach dem Weg, den ich eigentlich gehen wollte. Ich werde dieses Jahr 59 Jahre alt. Und ich würde im Rückblick sagen, mein Leben ist so ganz anders verlaufen, als ich mir das vor 40 Jahren vorgestellt habe. Und ihr kennt diese bohrenden Fragen. Warum? Warum dieser Lebensweg? Warum dieser Job? Warum diese Eheprobleme? Warum diese Schulden? Warum diese Gemeindesorgen? Warum der ewige Mangel an Geld? Warum diese emotionale Bedürftigkeit? Warum diese Sünde, über die ich immer wieder stolpere? Warum komme ich im Glauben nicht weiter? Warum? 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 Und um es vorweg auf den Punkt zu bringen, Warum-Fragen sind falsche Fragen. Warum-Fragen bewerten eine Situation nicht von ihrem Ursprung, sondern von ihren Auswirkungen. Warum dieser Lebensweg? Naja, weil ich ganz bestimmte Entscheidungen getroffen habe. Warum dieser Job? Weil mein Vater damals meinte, ich müsse Industriekaufmann lernen. Warum diese Eheprobleme? Weil ich zu egoistisch bin, Fehler zuzugeben. Warum diese Schulden? Weil ich ein Auto gekauft habe, das über meinem Budget liegt. Warum diese Gemeinde sorgen? Weil ich lieber meinen Pastor kritisiere, als für ihn zu beten. Warum dieser ewige Mangel an Geld? Weil meine Ansprüche zu hoch sind. Warum diese emotionale Bedürftigkeit? Weil ich die Verantwortung für die Befriedigung meiner Bedürfnisse bei anderen Menschen suche und nicht bei Gott. Warum diese Sünde, über die ich immer wieder stolpere? Weil ich kein Regelmerk an Schutzmechanismen um mich herum baue. Warum komme ich im Glauben nicht weiter? Weil ich nicht regelmäßig Gottes Wort studiere? Weil ich keine Mentoren suche, die mich auf meiner Lebensreise begleiten und mir beim geistlichen Wachstum helfen? Versteht ihr, was ich meine? Warum-Fragen sind falsche Fragen. Welche Frage soll ich denn stellen, wenn es um die Suche nach einer Antwort geht? Wo geht meine Lebensreise hin? Als Mensch, als Christ. Mathematik ist nun gar nicht so mein Ding, auch als Kaufmann nicht. Aber die Frage nach meiner Berufung und meinem Lebensziel ist wie eine mathematische Gleichung. Ein Punkt A und ein Punkt B, und zwischen diesen Punkten wird im Idealfall eine Gerade gezogen. Aber Gott kennt uns Menschen und er weiß, dass unser Leben nie gemäß einer mathematischen Gleichung verläuft oder funktioniert, sondern unser Leben hat immer eine Strecke, die viele Kurven beinhaltet, Kreuzungen, Einbahnstraßen, Kreisverkehr, Ampeln. Die Herausforderung, ihr Lieben, besteht doch darin, dass wir Christen es sehr wohl in der Hand haben, über wie viele Umwege der für mich von Gott gedachte Lebensweg verlaufen muss, auch wenn ich das Ziel meiner Lebensreise nicht direkt kenne. Ihr habt als Gemeinde öfter schon über das Thema Erwählung und Berufung nachgedacht. Das brauche ich jetzt hier nicht mehr tun, nur so viel, damit wir eine gemeinsame Grundlage haben. Gott erwählt und beruft souverän zum Heil, zum ewigen Leben. Das ist Akt Gottes. Das ewige Leben ist ein Geschenk, für das ich nichts tun kann und das ich mir nicht selber geben kann. Gott ist der Gebende, Gott ist der Schenker, Gott ist der Handelnde. Ich bin der Empfangende durch Glauben. Selbst der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Und über die Berufung sagt die Schrift recht allgemein und doch sehr konkret in Römer 8, Vers 30, die er aber zuvor bestimmt hat, die er erwählt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Er hat berufen, er hat gerechtfertigt, er hat verherrlicht. Oder Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 1, so ermahne ich euch, ihr lieben Christen, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, mit Geduld. Für meine Berufung zum ewigen Leben kann ich nichts. Aber was ich daraus mache, würdig zu leben, kann ich vieles machen, kann ich vieles tun. Wann ist denn ein Leben würdig gelebt? Nun, ich würde sagen, ein Leben ist dann würdig gelebt, wenn es zwei Dinge miteinander verbindet. Erstens die äußere Lebensführung, meine Entscheidungen. Spiegeln die das Evangelium wider? Die Fragestellung hierbei ist recht einfach. Ehrt das, was ich tue, Gott oder nicht? Das ist der eine Teil. Die äußere Lebensführung, meine Entscheidungen. Und der zweite Teil ist der innere Mensch, der nach und nach geprägt und verändert wird. Also hier rede ich vom Charakter und von der Persönlichkeit und von meinem Wachsen in geistlichen Zusammenhängen. Und dieser Charakter und die Persönlichkeit und meine Erkenntnis, die müssen geschliffen werden, wie man einen Rohdiamanten schleift. So wächst die Würdigkeit der Berufung. Der innere Mensch wächst, der äußere Mensch entscheidet gut. Erinnert euch bitte noch einmal an die Geschichte vom Anfang. Gott gibt zwei Teile seiner Natur an Gabriel, die er zwei ungeborenen Schicksalen, also ungeborenen Menschen, anbietet. Beide müssen etwas daraus machen. Der eine Teil ist äußerlich. Zweifellos eine Kraft Gottes, viel zu bewirken. Aber sie verändert den inneren Menschen nicht. Der andere Teil ist innerlich. Ein Erbe, ein Same, der wächst und den inneren Menschen ausfüllt, wenn der Nährboden Schmerz, Trauer und Zermürbung heißt. Gabriel sagte dem Protokollanten, jeder wird zu seiner Zeit ein König sein. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne jetzt mal aufschlagen. 1. Samuel, Kapitel 8. Ich gehe zwar nicht Vers für Vers durch, aber hier beginnt die Geschichte von zwei Schicksalen, die ich beispielhaft hier aus der Schrift nennen möchte. Und ich werde einige Schriftstellen zitieren und ich hoffe, dass ihr so mitkommt in dem Fluss der Geschichte. 1. Samuel 8, Vers 7. Und Vers 22, was ist hier passiert? Das Volk Israel will einen König, so wie alle anderen Völker um es herum auch Könige haben. Wir wollen einen König. Und Gott sagt zu Samuel, tu, was sie sagen. Tu, was sie sagen. Gib ihnen einen König. Sie wollen mich nicht länger als König. Das ist das, worum es eigentlich geht. Nicht um die Nachbarvölker, sondern das gestörte Verhältnis zwischen Israel und seinem Gott. Gib ihnen einen König, sie wollen mich nicht länger als König. Und Gott führt Samuel, den Propheten, den letzten Richter seiner Zeit, er führt Samuel einen Mann aus dem Stamm Benjamin zu. Reich, groß, gut aussehend, kräftig, viel Charisma. Er wird Israel vor den Philistern retten, so heißt es in 9, Vers 16. Er wird Israel vor den Philistern retten. Samuel salbt diesen Mann zum König und dann heißt es in Kapitel 10, Vers 9, und Gott verwandelte sein Herz. Und Gott verwandelte sein Herz. Und somit erfüllt sich in Saul Gottes Berufung und Führung zum König Israels. Saul hatte alles, was man braucht, um ein guter König zu sein. Doch er hatte symptomatisch mehr Angst vor Menschen als Ehrfurcht vor Gott. Das sieht man daran, dass er vor der Schlacht mit den Philistern das Opfer selber dargebracht hat, was eigentlich nur den Priestern zustand. Und der Richterspruch Gottes, der war niederschmetternd. In Kapitel 13, Vers 13 und 14 lesen wir, deine Herrschaft, lieber König Saul, wird nicht von Dauer sein. Denn der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht, weil du dem Herrn nicht gehorcht hast. Krass, oder? Krasse Worte. Wenn wir uns das krasse Ende dieses Königs anschauen, dann sehen wir einen Mann, der in völliger Gottesferne durch Selbstmord sich das Leben nimmt. Der Geist Gottes, der sein Herz einmal verwandelt hat, hat ihn wieder verlassen. Saul war für seine Schlachten gegen benachbarte Völker berühmt. für die Kriege, die er gestritten hat und die Macht, die er hatte, Armeen aufzustellen und Kriege auszutragen und auszufechten. Aber diese Kraft Gottes hatte sein Herz nicht berührt. Schicksal 1. In 1. Samuel Kapitel 16 finden wir eine weitere Geschichte. Wieder schickt Gott seinen Propheten Samuel zu einer Familie, zur Familie Isais. 7 Söhne ziehen an Samuel vorüber. Aber dieses Mal sagt Gott, der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Kapitel 16, Vers 7. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht das Herz. Der Herr sieht das Herz. Und als dieser Junge vor Samuel steht, David, und ihm dieser Öl auf den Kopf träufelt und einige Worte spricht, die David gar nicht wirklich versteht, da kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Kapitel 16, Vers 13. David erlebte in seinem Leben viel Schmerz, Trauer und Zermürbung. Er betet im Psalm 19, Vers 9, die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Oder im Psalm 51, Vers 12, nachdem er verantwortlich war, dass Usia gestorben ist und er mit dessen Frau Ehebruch betrieben hatte, erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Am Ende seines Lebens gibt David an Salomo, seinen Sohn, sein geistliches Erbe weiter. In 1. Könige 2, Verse 3 und 4 heißt es, diene dem Herrn und bleib auf seinem Weg. Diene dem Herrn und bleib auf seinem Weg. Halte alle Gesetze, Gebote, Vorschriften und Mahnungen, die im Gesetz Mose festgehalten sind, dann wirst du Erfolg haben mit allem, was du tust. Folge Gott treu von ganzem Herzen. Und mit ganzer Seele. Schicksal 2. Zwei Männer, ein und derselbe Gott. Zwei Männer, dieselbe Berufung. Zwei Männer, zwei Schicksale. Zwei Männer, zwei Lebenswege. Zwei Männer, gleiche Voraussetzungen, unterschiedliche Auswirkungen. Gott beruft und erwählt zum Heil, auch heute noch. Gottes Geschenk nach außen ist für alle gleich, gekleidet in neue Gewänder eines neuen Lebens. So sagt Paulus in Römer 13, Vers 14. Legt all das ab und zieht Jesus Christus wie ein neues Gewand an. Er soll der Herr eures Lebens sein. Schicksal 1, das neue Gewand. Legt es an, richtet euer Leben danach aus. Trefft eure Entscheidungen nach dem, was für Christus wichtig ist und was laut Christus Maßstabs ist. Und dann Erbe Gottes nach innen. Ist auch für alle gleich. Wir lesen das im Alten Testament schon, Hesekiel 36, Vers 26. Ich werde, Gott sagt das, ich werde euch ein neues Herz geben. In euer Innerstes lege ich einen neuen Geist. Ich mag diese Beschreibung des äußeren und auch des inneren Menschen als ein Geschenk, als ein Erbe Gottes an uns Menschen. Aber ich kann diese Predigt nicht wirklich beenden, ohne uns allen eine Frage zu stellen. Bist du ein Mensch nach der Ordnung Sauls oder bist du ein Mensch nach der Ordnung Davids? Und ich will diese Frage bewusst aus der menschlichen Perspektive stellen, denn ich glaube fest daran, dass Gott uns Menschen sehr viel Freiheit lässt, unser Leben nach seinen Maßstäben zu gestalten, ohne dass er dabei seine Souveränität aufgibt. Auch möchte ich davor warnen und mahnen, nicht in Saul und David zwei Typen Menschen zu klassifizieren. David war kein besserer Mensch als Saul. Er durfte nicht mal den Tempel bauen, weil zu viel Blut an seinen Händen klebte. In 1. Chronik 22, Vers 8 heißt es, der Herr hat zu mir, David, gesagt, du hast große Kriege geführt und dabei viele Menschen getötet. Weil du so viel Blut vergossen hast, sollst du mir keinen Tempel bauen. Beide Männer haben mehrfach schwere Schuld auf sich geladen. Beide Männer sind vor Gott in ihren Handlungen nicht gerecht geworden. Aber nur ein Mann hatte das Herz, das bereit war, Sünde und Schuld zuzugestehen, den demütigen Weg zu gehen, Buße zu tun, Vergebung zu empfangen und mit den Konsequenzen seiner Sünde zu leben. Aber vor Gott war er wiederhergestellt und durfte König bleiben. Die Frage, ob du ein Mensch nach der Ordnung Sauls oder nach der Ordnung Davids bist, ist eine Frage, die an dein Herz gerichtet ist. Durch Glauben hat Gott unser Leben verändert, weil er etwas in uns hineingepflanzt hat, was nun wachsen muss. Erinnern wir uns an das zweite Schicksal? Der Same reift und wächst durch Schmerz, Trauer, Zermürbung. Das sind nicht nur dahergesagte Worte. Die Lebensgeschichte Davids zeigt, was das für ihn bedeutet hat. Deine eigene Lebensgeschichte macht überdeutlich, was das für dich ganz konkret bedeutet. Der Same wächst durch Schmerz, Trauer und Zermürbung. Die Frage ist, erlaubst du Gott, dein Herz zu heilen? Und der Ort, das zu tun, ist das Kreuz. Dort ist der Ort der Demut vor Gott. Demut ist ein althochdeutsches Wort. Besteht aus zwei Begriffen, dio muoti, und das bedeutet dienen mit Mut. Dienen mit Mut. Es gehört Mut dazu, sich zu demütigen. Es war David selber, der nach seiner schweren Sünde mit Batseba und ihrem Mann Uria im Psalm 51, Vers 15 folgendes gebetet hat. Das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist, ein zerknirschtes, reumütiges Herz, wirst du, Gott, nicht ablehnen. Deshalb war David auch ein Mann nach dem Herzen Gottes. Nicht ohne Sünde, aber jemand, der Gott in seinem Herzen weiten Raum gegeben hat. Wisst ihr, ich glaube, das ist unsere eigentliche Bestimmung und Berufung. Alles andere ist Führung. Mein Herz an sein Herz. Das ist das Ziel unserer Berufung. Unserer Führung, unseres Lebensweges. Und in dem Moment, wo sich diese beiden Herzen berühren und beginnen, synchron miteinander zu schlagen, da erfüllt sich Mission Gottes in deinem und meinem Leben. Alles andere ist zweitrangig. mein Herz an sein Herz. Wie können unsere Herzen synchron schlagen? Ich gebe dir ganz praktisch 5 Tipps. Die sind alle nicht neu. Doch darf man nicht müde werden, sie immer wieder zu nennen, zu zitieren, darauf hinzuweisen. Erstens, verbringe täglich Zeit in Gottes Wort, im Gebet, in der Meditation über sein Wort und dein Leben. Zweitens, übe dich im Gehorsam dessen, was dem Maßstab Gottes entspricht. Drittens, sei bereit zur Demut. Demut ist keine Sünde. Demut ist eine Herzenshaltung. Buße, Vergebung, Heiligung geschehen nur aus einem demütigen Herzen heraus. Viertens, suche dir reife Menschen, die dir helfen, gute Entscheidungen zu treffen, in denen du dich verantwortlich machen kannst. Menschen, die deine Schwächen kennen. Menschen, die wissen, wo du den guten Weg verlässt. Und fünftens, verliere nicht den Blick auf Jesus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens und Lebens. Erinnere dich daran, und das sind keine hohlen Worte, es geht mir genauso. Erinnere dich daran, dass dein Leben hier kurz und entbehrungsreich sein mag, aber bei Jesus lang und überfließend. Vollumfänglich erfüllt. Vollumfänglich erfüllt. Das ist jedes Opfer wert. Und wenn du das so für dich sagen kannst und Jesus an dein Herz heranlässt, gehe davon aus, er wird sich nicht an Sünde gewöhnen, so wie wir uns an unsere Kultur und unseren Zeitgeist gewöhnen. Gott ist nach wie vor ein heiliger Gott. Und unsere Aufgabe besteht darin, uns vor diesem heiligen Gott auch zu heiligen. Das ist der Maßstab. Dann kannst du beten, wie David gebetet hat. Ich aber bin wie ein Olivenbaum, der im Haus Gottes eingepflanzt ist. Ich verlasse mich für immer auf Gottes Gnade. Ewig will ich dir für alles, was du getan hast, danken. Denn du bist gut. So schreibt David im Psalm 52, Verse 10 und 11. Ich lese es nochmal. Ich aber bin wie ein Olivenbaum, der im Haus Gottes eingepflanzt ist. Ich verlasse mich für immer auf Gottes Gnade. Gott, ewig will ich dir für alles, was du getan hast, danken. Denn du bist gut. David hatte seine Berufung gefunden. Nebenbei war er König. Wie steht es um deine Berufung? Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir auch mit diesen biblischen Geschichten von Menschen über die ganze Gestaltung eines Lebens hin letztendlich auch sehen dürfen, was du alles bereit bist zu tun. Und wie viel Freiheit wir Menschen doch haben, aus diesem Geschenk und aus diesem Samen etwas zu machen. Damit unsere Lebensreise an dem Ziel ankommt, das du für unser Leben geplant und dir ausgedacht hast. Und wie oft verstricken wir uns in Nebenstraßen, Kreuzungen im Kreisverkehr und drehen uns im Kreis und kommen nicht weiter. In Sackgassen, wo wir auf einmal vor einer Mauer stehen. In Einbahnstraßen, wo man reinkommt, aber schlecht wieder raus. Wie gut ist es zu wissen, Herr, dass du darüber nie die Kontrolle verlierst, wie oft wir uns auch verfahren oder verlaufen mögen. Danke, Herr, dass unser Leben, jedes einzelne Leben von uns, die wir heute Morgen hier sind, vor dir bekannt ist, vom Anfang bis zum Ende hin. Dir entgleitet nichts aus der Hand. Du bist geduldig, du hast Zeit. Und deine Ansprüche und deine Maßstäbe, die sind gleich und ändern sich nie. Egal, wie sich hier unsere Kultur oder unsere Umstände oder unsere Gedanken über das Leben und die Lebensgestaltung auch verändern mögen. Dein Wort hat immer Bestand und wird nie vergehen. Danke, dass sich das für uns als Gemeinschaft auch nicht verändert, auch wenn das einzelne Leben auch einzeln gelebt werden darf, kann und muss. Ich bitte dich heute Morgen, himmlischer Vater, hilf uns in dieser inneren Auseinandersetzung der Analyse. Sind wir Kinder Gottes? Sind wir Königskinder nach der Ordnung Sauls, der nach außen viel dargestellt hat, aber nach innen dunkel und schwarz war? Oder sind wir ein Kind Gottes, ein Königskind nach der Ordnung Davids? Nicht ohne Fehler, nicht ohne Sünde, aber mit dem demütigen Herzen, das dich immer wieder gesucht und gefunden hat. Herr, ich bitte dich, dass du durch die Kraft deines Heiligen Geistes heute Morgen in jedes einzelne Herz hinein einen Samen legst, diese Saat aufgehen lässt. Auch wenn es einen Weg bedeutet, der durch Verzicht, der durch bewusste Entscheidungen, der durch Demut und auch der durch Sünde führt, aber nicht dort verbleiben muss, so bitten wir einfach, Herr, kleide du uns ein nach außen und stärke du das Innere, damit wir diesen Weg, den wir gehen und auch zum Ziel führen wollen mit deiner Kraft, mit deiner Hilfe, durch deinen Geist, dass wir diesen Weg auch gehen können, und zwar jeden Tag. Danke, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Danke, dass deine Verheißungen sich nicht verändert haben, sondern auch für uns heute gelten. So loben und preisen wir dich für deine Unveränderlichkeit, für deine unendliche Weisheit, für deine Kraft, für deine guten Gedanken, die du mit uns hast. Wir bitten dich, segne uns. Amen.